Konto ist gesperrt, ne? Oder hier sind ungewöhnliche Aktivitäten, rufen Sie sofort zurück. Ja, in dem Moment wäre ich gleich sehr wachsam. Meistens versuchen Sie sich die schwächste Stelle im Zahlungsprozess zu nehmen. Und das ist eben in dem Fall sind das wir als Kunden.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect. Hallo und herzlich willkommen hier im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe unsere Expertin und Leitung der Initiative Svetlana mal wieder zu Gast. Wir besprechen heute, wie wir unser Geld auf dem Konto und Karten schützen können, wie man Phishing-Angriffe eigentlich bemerkt, wie man sie vermeiden kann und worauf man beispielsweise auch beim Online-Shopping achten sollte. Liebe Svetlana, schön, dass du heute hier bist.
Ja, liebe Alicia, ich freue mich auch und mega. Wirklich eigentlich meist ein unsexy Thema, wie man denkt, aber ein ganz super wichtiges und finde ich sehr relevantes Thema. Ich freue mich.
Was ist denn eigentlich Phishing? Was versteht man darunter?
Ja, also unter Phishing, so wird eine betrügerische Methode sozusagen benannt, bei der Angreifer versuchen, persönliche und auch sensible Informationen von uns, sowas, das sind sowas wie Benutzernamen, Passwörter oder auch gerne also von Bankkonten, aber auch gerne die Kreditkartennummern, ne, dass sie genau an diese Informationen gelangen. Und es passierte meistens oder sehr häufig durch das Versenden von E-Mails, also irreführenden E-Mails, die wir erhalten, oder auch durch die Erstellung von gefälschten Webseiten. Weil beim E-Mail-Phishing, ich glaube fast, ich würde es fast behaupten, alle, die wirklich irgendwie digital ein bisschen im Netz unterwegs sind, haben bestimmt schon mal so eine Nachricht erhalten. Na, dann gibt es so dringende Nachrichten und Links zu Webseiten, eben, ja, wo du deine Daten eingeben sollst. Und du wirst auch dahingehend verleitet, dass du sie dort hinterlegst, weil du halt glaubst, du musst ein Problem lösen. Ja. Und genau das ist aber auch das Thema. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer schauen, ist diese Kommunikationsquelle echt? Wo kommt es her? Und dass wir auch wirklich für uns sozusagen so einen kleinen inneren Alert haben und aufpassen, möchte ich meine vertraulichen Informationen jetzt hier eingeben. Ja, bloß neben dem E-Mail-Phishing gibt es auch das Telefon-Phishing und das ist halt leider auch ein Punkt, es wird in der Presse öfter schon darüber berichtet, vor allem muss man sagen, so ältere Leute oder nicht so ganz so online-affine Personen fallen hier wirklich stark auf Betrügereien, die halt am Telefon anrufen und versuchen zu überreden und persönliche Daten freizugeben. Die geben sich dann oft als Bankmitarbeiter oder Mitarbeiter von Kreditkartenunternehmen oder natürlich auch gerne von der Polizei aus und erfinden dann gerne irgendwelche vor allem sehr persönliche, emotionale Stories, ne, Kinder, Enkelkinder, soweit und nutzen hier die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft auch dieser älteren Menschen extrem aus und sind damit leider aber auch sehr erfolgreich. So. Und als dritten Punkt unter dem Punkt Phishing kann man auch noch das Mailware-Phishing mit aufführen. Und das ist eher eine Methode, wo vor allem eine Schadsoftware bei dir oder bei mir irgendwie auf den Geräten installiert werden soll. Und vor allem durch das Thema Links. Also wir hören das oft, das sind das Thema Viren, Würmer, trojanische Pferde, die es dort so gibt oder auch Spyware. Also hier bekommen wir halt auch E-Mails mit Links, die automatisch dann diese Schadsoftware auf unseren einzelnen Geräten installieren. Und als letztes, da bin ich mal gespannt, ob du es auch schon mal hattest, ist das Thema SMS-Phishing, auch irgendwie Smishing genannt, mittlerweile sehr gänglich. Es funktioniert sehr ähnlich. Also ich kann das nur so sagen. Wir haben, glaube ich, alle in der Familie schon mal bekommen, hallo Mama, hallo Papa, hallo Oma, hallo Opa. So.
Mein Handy wurde gestohlen.
Genau, ich habe eine neue Handynummer. Na, und dann wird darum gebeten, ne, auf eine Seite zu klicken oder dort anzurufen sozusagen. Und in dem Moment vertrauliche Informationen werden ausgelesen oder weitergegeben. Und ist dir das schon mal passiert?
Ja. Ich habe sie auch schon bekommen. Und ich bin keine Mutter, deshalb konnte ich jetzt auch nicht drauf reinfallen. Aber klar, wenn das meine Mutter bekommt oder vielleicht auch meine Oma, und dann muss man da schon ein bisschen sensibilisieren.
Auf jeden Fall, genau. Und das ist halt so. Und warum wird das so gemacht? Also viele Banken und Unternehmen haben sich, es gibt so eine PSD2-Richtlinie, die mittlerweile in Kraft ist und die hat wirklich so einen erhöhten Sicherheitsstandard, gerade für Zahlungen bei Banken. Und deswegen versuchen gar nicht die jeweiligen Betrüger an die Banken ranzugehen. Das passiert auch. Aber meistens versuchen sie sich die schwächste Stelle im Zahlungsprozess zu nehmen. Und das ist eben in dem Fall sind, dass wir als Kunden, weil das für die dann in dem Fall relativ wesentlich einfacher ist, dort an Daten zu kommen und auch die anzugreifen. Und da gibt es viel kreative kriminelle Energie jetzt in den letzten Jahren.
Wie bemerkt man denn, ob man dann wirklich Opfer eines Phishing-Angriffs wurde? Weil vielleicht habe ich ja auch mal versehentlich auf so einen Link geklickt. Was passiert dann danach?
Also manche Sachen merkst du schnell, andere Sachen im Zweifel halt eben eher so ein bisschen versteckt, ne? Wenn wir auf das Thema Konten gucken, ist schon immer ein Indiz, wenn du bei dir so merkst, so ungewöhnliche Kontoaktivitäten. Wenn du unerwartete Aktivitäten auf deinem Konto hast und das nicht genau für dich zuordnen kannst. Deswegen sage ich halt auch immer gerne, einmal in der Woche seine Kontodaten checken, weil eine Woche historisch wissen wir im Zweifel noch, wo war ich, was habe ich eingekauft, wo habe ich was bezahlt und sind somit, ja, bemerken das relativ zügig. Das ist schon mal ein Indiz. Aber du kannst eben auch, wie ich sage, dann gab es ja meistens schon so einen kleinen wirtschaftlichen Erfolg von den Betrügern. Doch es gibt eben auch, du kannst ja eben auch schon Opfer sein, ohne dass für dich ein erkennbar wirtschaftlicher Erfolg erzeugte. Das sind ja genau die Momente, wenn du zum Beispiel E-Mails bekommst, dass irgendwie deine E-Mail-Adresse schon irgendwo ist. Da heißt es, wenn man das so merkt, das eine, dass man kann es sein, dass die sich irgendwelche Daten eingekauft haben oder Daten bei irgendwelchen Unternehmen abgecached haben. Das andere kann aber auch oft sein, dass sie einfach versuchen, ne, aus Kombinationen etwas zu bilden, so, ne, über KI. Und dann gibt es eben Treffer, dass eben E-Mail-Adressen passen und du die eben erhältst. Und da kann man im Zweifel, solange du dich als, ich sage jetzt mal, Verbraucherin dort gut verhältst, kannst du das abschirmen. An sich für dich Opfer ist man trotzdem schon geworden, weil man eine Zustellung bekommen hat. Ja, so muss okay. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Rolle um? Und deswegen merkst du es ja erst im Zweifel später. Ja, du merkst erst später, ob du irgendwie, wenn du auf den Link geklickt hast, kommt ja danach, wenn du keine Warnsysteme hast, nicht gleich der Hinweis zu sagen, stopp, hier hast du jetzt falsche Daten eingegeben, sondern das siehst du erst im Nachgang durch Verfügung, ja, oder Bestellung oder Einkäufe oder wie auch immer. Deswegen heißt es hier immer gut mal drauf achten, bei allen Mails immer hier das Thema Rechtschreibung, Grammatikfehler schön aufpassen, ganz wichtig, weil auch wenn sie immer besser werden, gibt es oft so Kleinigkeiten und wo man sich eins sicher sein kann, dass gerade so Banken oder auch andere Firmen, also gerade so eine Kundenmail, die geht schon über mehrere Augen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass dort wirklich ein böser Rechtschreibfehler drin ist, sehr, sehr gering ist. Oder auch dieses Indiz, so dringende Sprache, das halt oft eben mit dem Thema Panik, ja, irgendwie gesprochen wird. Das Konto ist gesperrt, ne? Oder hier sind ungewöhnliche Aktivitäten, rufen Sie sofort zurück, ja? In dem Moment wäre ich gleich sehr wachsam, so oder auch so. Überhaupt das Thema Links würde ich für mich selbst immer ausschließen, darauf zu klicken, außer es kommt wirklich von einer vertrauten Quelle. So. Oder auch bei dem Thema Anhänge. Weil auch das Thema Schadsoftware, das sieht man erst danach als Auswirkung, wenn eben sämtliche bei Konten irgendwie die Verfügung da sind oder auf einmal Benutzerdaten geändert worden sind, ne, auf einmal Bestellungen auf fremden Namen erfolgten, all sowas, dann heißt es danach erst aufräumen. Und deswegen ist das gar nicht so einfach erkennbar.
Also einerseits auf die Inhalte schauen, kommt mir das verdächtig vor, und aber ja auch der Absender. Also gerade jetzt wenn irgendwas komisch ist. Man hat ja eigentlich auch ein gutes Bauchgefühl, was einen dann leitet. Und wenn das nicht der Bankberater oder die Abteilung der Bereich ist, wo man sonst E-Mails herbekommt, dann da ein genaues Auge auch mal hinwerfen.
Auf jeden Fall. Und man weiß ja eigentlich auch, also bin ich bei einer Online-Bank, habe ich ja meistens eh keinen Direktberater oder beim Neobroker. So, was können die einem schicken? Meistens vielleicht gibt es Werbung oder vielleicht wirklich zu einem konkreten Sachverhalt. Bloß den hat man ja oft selbst angestoßen. Ne? Zum Beispiel man hat eine Reklamation laufen, ne? Oder hat eine Nachfrage. Aber wenn auf einfach ungeplant irgendeine Anfrage kommt, würde ich auf jeden Fall hellhörig werden und nicht auf diese E-Mail antworten, sondern wenn extern versuchen, meine Bank und so weiter oder auch das Unternehmen zu kontaktieren.
Werbung.
Self-Care bedeutet für uns mehr als Yoga und gesunde Ernährung, sondern auch für deine finanzielle Zukunft zu sorgen. Darum gibt es News in der Finanzheldinnenwelt. Unsere Finanzheldinnen-App ist da. Hast du dich schon mal gefragt, ob du heute bereits ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgst? Mit unserer App findest du in wenigen Minuten heraus, wie groß deine Rentenlücke ist und erhältst passende Tools, um sie zu schließen. Also los geht's! Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Okay, jetzt gehen wir vom Schlimmsten aus und mein Konto wurde leergeräumt und ich weiß nicht warum, wieso. Wie bekomme ich mein Geld zurück oder kann es auch sein, dass ich es nicht zurückbekomme?
Also, gehen wir mal von diesem Worst Case aus und dein Konto ist geplündert worden. Dann ist dein Geld tatsächlich erstmal weg. Ja, und im Zweifel, weil bei vielen Banken ist es ja auch schon möglich, dass du per TAN-Freigabe kündigen kannst, kann es auch gut sein, dass das Konto einfach gekündigt ist, komplett weg. So, das macht es dir noch mal schwerer, mit deiner Bank in Kontakt zu treten, weil du kein aktiver Kunde mehr bist. Also auch das ist so ein Thema. Und die meisten, ich nenne sie jetzt mal Betrüger, ja, die versuchen nicht gleich die Konten zu kündigen, weil die wollen einfach nur schnell Geld abgreifen, die wollen schnellen Erfolg haben. Und wenn dir das passiert ist und du siehst das, jetzt ist dein Geld auf dem Konto weg, heißt es als allererstes immer bei der Bank anrufen, weil es gibt halt schon einen gesetzlichen Erstattungsanspruch gegenüber den Banken für dich als Kundin, dass du eben, ja, dass du das Geld zurückbekommst bei nicht autorisierten Zahlungen von dir. Und die meisten Banken haben das auch in ihren AGBs verankert. Das heißt also, ist immer ein guter Check, das jetzt nochmal gegenzuchecken bei seiner Bank. Und zum Teil die meisten Banken bieten auch darüber hinausgehende Sicherheitsversprechen an. So, wichtig ist immer, es wird ausgeschlossen, dass der Kunde nicht grob fahrlässig gehandelt hat und auch nicht vorsätzlich an der Ausführung beteiligt war. Deswegen muss man immer stark gucken, grob fahrlässig, wie es ausgelegt wird. Wenn du aktiv deine Zugangsdaten für dein Konto mit jemand anderem teilst und bei der Prüfung kommt das irgendwie raus und man merkt, es ist irgendwie, auch Banken haben ja Sicherheitssysteme, ne? So, und die merken halt, das kann nur passiert sein durch einen wirklich 1:1 externen Zugriff. Gibt's ja immer eine Prüfung. Es gibt auch eine Prüfung bei der Polizei und so weiter. Und dann kann das im Zweifel auch für dich so ausgehen, dass du das Geld nicht zurückbekommst. Aber bist du wirklich betroffen und aufgrund eines Phishing-Angriffs, dann heißt es, wenn du dich umgehend meldest, die Polizei dazu ziehst, auch dort bei der Aufklärung unterstützt und kooperativ arbeitest, dass du das Geld dann von der Bank zurückbekommst.
Also muss ich wirklich Anzeige erstatten bei der Polizei auch?
Ja, also gerade für das musst du Anzeige erstatten, genau. Und ob es jetzt immer zu einem Verfahren kommt oder auch nicht, ne, das wird dann halt irgendwie mit der Staatsanwaltschaft zusammen geklärt. Aber das gehört dazu. Also Bank informieren, weil auch im Gespräch mit der Bank wird ja auch nach einer Lösung gesucht, sozusagen. Ne, dann wird geschaut, was gemacht wird. Dann gehst du natürlich auch zur Polizei, machst dort eine Anzeige. Und schon mal als kleiner Tipp hier nebenbei, ich würde immer persönlichen Überweisungslimit einrichten. Weil damit kannst du größere Schäden begrenzen. Also ein Überweisungslimit, wo man sagt, das sind so gängige Zahlungen in der betraglichen Höhe, das in Ordnung ist, vielleicht 500, maximal 1.000 Euro, dann kann das zwar auch passieren, dass über die 500 oder 1.000 Euro verfügt wird, aber nicht dein ganzes Konto leergeräumt wird. Und das ist schon mal so ein kleiner Sicherheitspuffer zwischendurch, der einfach genutzt werden kann.
Jetzt haben wir aber ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich schon mal Zugriff auf unsere Kontodaten gegeben, vielleicht auch unbewusst. Hast du Beispiele, wo wir das machen und in Zukunft vermeiden sollten?
Also unbewusst, natürlich, es kann sein, wenn du irgendwo was einkaufst, ne, dass du dann irgendwie so, da musst du halt wirklich gut prüfen, ob du über eine gesicherte Verbindung auch direkt den Einkauf zahlst, ja. Gerade wenn du zu externen Shops weitergeleitet wirst, sollte man sich dort immer das wirklich nochmal prüfen. Ansonsten kann es eigentlich nicht sein, dass du das unbewusst weitergibst, weil es sind persönliche Daten, die gehören nur dir. Die gehören nicht deinem Partner, deiner Partnerin, die gehören nicht in die Familie. Und hier ist auch nicht mit, ich gebe dir mal kurz meine Daten, guck mal rein. Also ich denke, da entweder ist es so, dass man sagt, wenn man jemand anders draufschauen lassen will, dann lockt man sich selbst ein und zieht den dann dazu und sagt, möchtest du hier, ich zeig dir das hier mal. Aber wenn du nichts freigibst, passiert das in den Fällen auch nicht. Also keiner braucht ja für gerade so sensible für Konten irgendwelche Zugangsdaten. Wo würdest du das denn sonst eingeben?
Nee, meine Zugangsdaten nicht, aber ich habe überlegt, wenn ich eine Überweisung von einer Freundin zurückbekomme quasi, klar, sie braucht den Namen und die IBAN. Mehr ja nicht. Und das ist auch okay, wenn man das beispielsweise über, ich fotografiere meine Bankkarte und schicke ihr das.
Genau, da musst du halt aufpassen, dass andere Daten nicht noch mit drauf sind, so wie Kartennummer und so weiter. Ne? Besser ist, du tippst es ab. Weil das kann ja schon immer noch mal sein, wenn du zugangst, je mehr Daten du freigibst, umso einfacher wird ja auch die Verfügungsoption. Aber nur mit der IBAN und deinem Namen kann soweit ja eine Person dir Geld überweisen, aber sie kommt ja nicht an Geld dran. Und deswegen ist ja oft auch der Login-Bereich bei Banken nicht die IBAN, ne? Sondern da gibt's halt einen Benutzernamen und nochmal ein extra Passwort, also das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und deswegen wird das ja eingeschaltet.
Okay, jetzt haben wir den Worst Case besprochen. Was ist aber, wenn es vielleicht auch nur ganz unregelmäßig mal kleinere Beträge von meinem Konto abgehen oder auch von der Kreditkarte und man vielleicht beim ersten Mal noch denkt, okay, habe ich vielleicht vergessen, dass ich da was gekauft habe, aber es passiert dann doch häufiger.
Passiert vor allem auch mehreren, die gerade, wenn du gerade im Ausland im Urlaub warst, ne? Ich finde, da wird's ja manchmal so ein bisschen intransparent, weil man eben öfter die Kreditkarte nutzt und auch vielleicht, ich sag jetzt mal, seinen Kaffee dort irgendwo im Café bezahlt und dann nicht mehr weiß, wie es hieß. Aber wenn du das feststellst und auch irgendwie eine Vermutung hast und das selbst nicht zuordnen kannst, heißt es irgendwie als erstes immer umgehend kontaktiere deine Bank, ja, um mögliche Schäden zu vermeiden. Und da sage ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Weil die können ja dann gut nachprüfen, woher kommt der Umsatz, was hat, ne? Gerade bei Kreditkarten ist das ja schon gut möglich, über Visa oder Mastercard dann in die Recherche zu gehen. Und denen fallen auch auffällige Sachen auf, ob das jetzt irgendwie von einem Unternehmen kommt oder ob das ausgelesen ist. Weil gerade im Ausland passiert es leider sehr häufig, dass du zahlst etwas und in dem Moment werden deine Kartendaten ausgelesen. Das ist nicht ersichtlich. Ja, auch am Geldautomaten, die Systeme, die da teilweise vorgeschaltet werden, sind mittlerweile so klein, so unauffällig, weil wir eher an anderen Automaten sind als gängig, dass das zum Teil überhaupt nicht auffällt. So. Und aber auch wenn dir das auffällt, ist, finde ich, noch ein Punkt vorher, den du selbst tun kannst, ohne drauf zu warten, was bei der Bankprüfung rauskommt, ist direkt Passwörter ändern. Direkt Passwörter ändern, um das soweit zu vermeiden. Und ich finde, das können wir ja auch bei anderen Sachen machen, wenn wir eben eine E-Mail vom Unternehmen bekommen und denken, ja, dann sollte ich vielleicht mal dort mein Passwort bei dem Konto ändern. Ne? Und deswegen, hier heißt es, so schnell wie möglich melden. Du hast ja den Erstattungsanspruch, wenn du nachweisen kannst. Ne? Wenn du jetzt erst nach einem halben Jahr oder ein Jahr kommst, ist das natürlich dann auch schwierig, ne? Wenn man nur halbjährig seine Kontobewegung checkt und deswegen direkt machen, weil die Bank kann dann schauen, wird die Karte gesperrt? Muss das Konto direkt komplett gesperrt werden? Das können ja auch Möglichkeiten sein. Kartensperrungen werden oft sehr direkt vorgenommen, gerade bei Kreditkarten, sodass du dann eine neue Karte bekommst, sodass jetzt erstmal keine zukünftigen Sachen mehr abgebucht werden können. Und da heißt es wirklich gemeinsam mit der Bank individuell, ne, das Absprechen, nach Lösungen suchen. Und so schlimm sich das eigentlich anhört für die Banken, ist es mittlerweile leider auch schon Standardgeschäft, weil das ist jetzt nicht nur, dass das einmal im Monat passiert, ja, sondern ich sag mal, bei unserer globalen Welt haben die mittlerweile extra Abteilungen dafür, weil das einfach wirklich Masse ist, was dort auftaucht, bloß um dich selbst zu schützen und dir den Aufwand zu kriegen, wie möglich zu halten. Immer melden, sperren im Zweifel und Passwörter ändern.
Ich wollte gerade sagen, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war das wahrscheinlich noch gar nicht so ein gängiges Thema, wenn alles mit Bargeld bezahlt wird und jetzt wird alles digitaler. Man zückt auch schneller die Karte, das Handy, die Uhr, wie auch immer man bezahlt und bewegt sich ja auch online für Einkäufe viel. Ja. Freier. Ist das dann aber dahingehend eine Gefahr, jetzt Reisen online zu buchen? Mein Einkauf, jetzt sei das persönlich Lebensmittel oder auch die Kleidung oder die Kosmetik, alles Mögliche kannst du ja online bestellen. Ist das eine Gefährdung für mein Konto?
Das würde ich pauschal jetzt so nicht mit Ja beantworten, weil dieses, ne, das ist für uns, ja, das vereinfacht uns viele Sachen, ne, hat eine gute Usability von da. Wenn du auf bestimmte Sachen achtest, kannst du das auch, finde ich, mit gutem Gewissen tun. Und eben, es gibt so ein paar Basisbedrohungen, wie ich die jetzt mal nennen würde, auf so einer Webseite, dass immer drauf geachtet wird, also angenommen, es gibt eine unsichere Verbindung, ne, und dort gibt es dann aufgespielte Schadsoftware. Also deswegen würde ich immer überlegen, gerade wenn du neu irgendwo bist, bei einem neuen Online-Shop handelst oder einkaufst, den würde ich mir schon mal angucken, ja?
Worauf muss ich da achten?
Also, da würde ich immer drauf gucken bei den Fake-Shops. Zum einen gibt es das Thema HTTPS auch schön dort in der Browserzeile, wenn du den Online-Shop aufrufst, weil das ist halt ein hohes Sicherheitskriterium, ja? Weiterhin würde ich immer gucken, ist der soweit vertrauenswürdig, heißt Name, Bekanntheit, Ruf, ne? Hier würde ich auch mal Bewertungen prüfen und mir auch das Impressum durchlesen und auch mal auf die AGBs schauen, was es dahinter legt. Und auch zum Beispiel im Impressum, weißt du, welche Firma betreibt den Shop? Wo sitzen die? In welchem Land sitzen sie? Gibt es überhaupt ausführliche Informationen? Wie sieht es auch mit dem Thema Widerrufsrecht aus? Weil wenn du dann schon siehst, du gehst dann darauf, alles klar, hier ist es günstig und dann steht da Shanghai. Ja, das heißt nicht, dass du nicht dort bestellen kannst, aber es ist immer die Frage, das ist wesentlich gefährlicher. Kriegst du die Ware? Welche Ware bekommst du dann? Na, und bekommst du überhaupt Ware oder werden nur Daten ausgelesen? Fake-Shops sind da zum Teil ja nur darauf aufgesetzt und existieren manchmal 1, 2, 3 Tage, ja, nur um in der Zeit so ein bisschen Datenabgriff zu betreiben. Es gibt auch eine Liste, eine Fake-Shop-Liste sozusagen im Netz, da kann man immer mal googeln, da sind viele drauf. Das finde ich, das lohnt sich wirklich, dort mal nachzuschauen und das vorher für sich zu identifizieren. Aber ansonsten, wenn du sagst, so Reisebuchung, wenn das dein seriöser Anbieter ist und du auch immer gerne sozusagen die URL selbst oben in den Browser eingibst, kannst du das darüber machen. Ja, aber ich würde hier immer ganz stark schauen, gibt es auch eine Zertifizierung? Ja, gibt es ein Gütesiegel? Das sind, glaube ich, Kriterien für einen neuen Shop oder eine neue Buchungsplattform, wo man das machen kann. Ja, ansonsten ist es natürlich praktisch, über die Airbnb-Plattform teilweise seine Wohnung zu buchen. Und auch da hast du ja persönliche Daten hinterlegt, wie du bezahlen möchtest. Also das ist schon richtig. Aber auch immer mal drauf achten, weil auch diese Unternehmen oder Seiten werden zum Teil ja gehackt. Teilweise gibt's ja dann auch eine Mail, dass sie sagt, Mensch, man, ne, auch deine Daten waren irgendwie bei einem Datenabgriff mit dabei. Hier heißt es immer mal regelmäßig Passwörter ändern.
Okay, gibt es bestimmte Zahlungsarten, die man favorisieren sollte gegenüber anderen?
Also gerne alles, was du für dich selbst bestimmen kannst, ja, dass wir alle vielleicht nicht mehr die Zahlung per Überweisung machen möchten. Das, glaube ich, kann man auch gut verstehen. Du kannst natürlich, wenn die wirklich gut gesichert sind, auch deine Kreditkarten hinterlegen, so, aber ich würde es halt immer regelmäßig prüfen, ja. Oder viele haben ja auch deswegen Klarna oder sowas angebunden, wo du eine Direktzahlung machen kannst. Das ist in dem Fall, na, was heißt auch in Ordnung, eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Es gibt keine Zahlung, die wir jetzt hundertprozentig garantieren können, weil es kommt immer auf die Sicherheitsvorkehrungen auch drauf an, die der einzelne Shop betreibt. Das sollte aber, wie bei Banken auch, deren Ziel sein, das so sicher wie möglich zu machen, damit eben kein Datenabgriff erfolgt, weil das hat ja für die auch mit Reputation zu tun. Und wenn man halt hört, bei dem Shop ist das schon dreimal passiert, naja, dann bestellen dort im Zweifel nicht mehr so viele Leute. Ne? Darum. Also dass du halt online bezahlst, das ist in Ordnung, aber schau, dass du regelmäßig die Daten prüfst und darauf achtest, dass die halt ein gutes Gütesiegel und Zertifizierung haben.
Jetzt hast du gesagt, man sollte regelmäßig seine Passwörter ändern und ich bin auf jeden Fall eine, die sich das dann nicht so gut merken kann. Und gerade wenn man sie sehr regelmäßig ändert, dann möchte man sie vielleicht irgendwo abspeichern. Es gibt ja auch sehr beliebte Passwortmanager und man sollte auch nicht überall das gleiche Passwort verwenden. Also man kann sich dann irgendwann einfach auch nicht mehr alles merken. Welche Rolle spielen denn solche Passwortmanager, wenn wir jetzt über Phishing-Angriffe sprechen?
Also ich finde schon eine große und ich glaube, sie werden zu wenig genutzt. Aus Bequemlichkeitsgründen, weil sie helfen ja schon, es ist eine gute Option bei der Verwaltung deiner Passwörter, ne? Und weil es ist eben so, dass es am sichersten ist, wenn jeder Account ein eigenes, komplexes Passwort hat. theoretisch wissen wir das alle, ne? Ja. Wenngleich bedeutet das natürlich auch, dass wir irgendwie ein Dutzend Zugangsdaten haben. Und deswegen kommen dort die Passwortmanager ins Spiel und die helfen dir natürlich, dass du nicht diesen Überblick verlierst, ne? Weil dort wird alles abgespeichert sozusagen. Die funktionieren ja, wie ich sage mal, wie so ein kleines Notizbuch, das in einen Safe eingeschlossen wird, ne? Und dessen Inhalte weißt du halt nur durch den Safe-Code und dann kommst du halt dort ran. Und du musst dir mit dem Passwortmanager halt eben nur ein Masterpasswort für deinen Passwortmanager merken und nicht noch 23 andere. Und ich glaube, das kriegen wir dann alle hin. So ist halt nur einfach mal ein bisschen Aufwand bei der Einrichtung. Weil sie haben aber auch ansonsten, finde ich, noch ein paar gute Features, weil zum Teil warnen sie selbst, ne? Also sie warnen selbst über gefährdete Websites, weil angenommen, die URL weicht ab von dem, die abgespeichert ist. Ja, auch da würden sie halt sagen, dort wird's halt einfach schon mal so eine Fehlermeldung geben, ne, so ein Warnhinweis so. Und ich finde, es ist ja auch einfach, die synchronisieren jetzt auch verschiedene Geräte, auch so, ne, irgendwie vom irgendwie wenn du dein Tablet hast oder dein Computer oder dein Handy, auch selbst unterschiedliche Betriebssysteme können sie mittlerweile synchronisieren. Also von da ist es eine gute und sichere Möglichkeit, sich vor so einem Datenabgriff zu schützen, weil wir wissen ja selbst, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal Mama 2025 eingeben, ist es halt nicht so sicher wie ABC123.Y3 Ausrufezeichen 17, ja? Und gerade so einzelne Kombinationen sind halt auch für Angriffs-KI einfacher zu identifizieren.
Okay.
Aber auch da noch ein guter Tipp, vielleicht auch hier dabei, um sich da so ein bisschen Unterstützung zu holen. Es gibt das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die haben dazu ein wirklich sehr schönes Erklärvideo, ne, zum Thema Passwortmanager für Verbraucherinnen, aber auch zu allen anderen Themen Schutz im Netz. Ja, oder auch Schutz von deinen Konten, auch beim Online-Banking. Also von da finde ich, ist das eine sehr schöne Aufklärungsseite, die immer gut genutzt werden kann, auch mal gut mit Jugendlichen durchzugehen.
Okay, super. Jetzt haben wir in der knappen halben Stunde schon an den verschiedensten Stellen deine Tipps abbekommen und hier und da auch schon gelernt, was wir in Zukunft vermeiden oder ändern sollten. Kannst du noch einmal zusammenfassen, was sind die wichtigsten Tipps, damit unser Geld sicher auf dem Konto und den Karten bleibt?
Also auf jeden Fall immer wachsam sein bei allen Mitteilungen, die du erhältst von deiner Bank. Immer das einmal hinterfragen und im Zweifel auch nicht darauf reagieren, sondern über einen direkten eigenen Weg Kontakt zu der Bank aufnehmen. Und wenn du bei irgendwas Zweifel hast, auch bei irgendeiner Zahlung, dort würde ich sie im Zweifel erstmal immer abbrechen und ins Prüfen gehen, bevor man es freigegeben hat. Und dann ist sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen. Auch immer dran denken, Banken werden nie anrufen oder irgendwie dich nach sensiblen Daten fragen. Also die würden sich niemals die kompletten Zugangsdaten, Telefonnummer, Kontonummer am Telefon mitteilen lassen. Das passiert nicht. Wenn du so etwas bekommst, weißt du definitiv, okay, hier ist irgendwas nicht richtig. Es heißt aber auch, und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, den hatten wir vorher noch gar nicht. Also zum einen, wir hatten schon deine Zugangsdaten nicht teilen und weitergeben, aber die auch nicht aufschreiben und im Portemonnaie tragen. Ja, also das ist auch eine ganz, das muss ich wirklich sagen, ist eine ganz schlechte Option. So, da gehören sie nicht hin. Die schleppt ihr nicht mit. Ja, im Zweifel, dann verliert man diesen Zettel oder irgendwie so, oder einem wird das Portemonnaie geklaut oder so. Nein, Zugangsdaten sicher verwahren und nicht auf dem Zettelchen. Auch heißt es, eben keine Links öffnen, ne, wo man nicht sicher ist. Immer gern natürlich über die URL selbst eingeben. Das zum Beispiel mache ich immer, wenn ich zum Beispiel meine Bankgeschäfte mache und das auch über nicht über eine App, sondern jetzt hier am Laptop. Ich gebe die URL immer selbst im Browser ein. Ja, ganz wichtig, weil dadurch kann ich es selbst bestimmen und habe da schon mal eine recht hohe Sicherheitszugriff. Und eben immer in Verdachtsfällen nachfragen bei der Bank. Ganz wichtig finde ich auch ein PC-Handy auch mit einer PIN sichern, ne? Oder natürlich mit Face-ID oder wie auch immer. Das sind schon mal die kleinen Sachen, dass Leute nicht rankommen. Nicht, dass man irgendwo mal seinen Laptop in der Uni oder im Café kurz lässt und dann gibt's diese Möglichkeit. Und ich finde aber halt auch mit Freunden und Bekannten sprechen, um so ein bisschen zu sensibilisieren. Gerade so die Älteren, ne? Bei uns in der Familie finde ich, was sollte sein? Und sonst lass mich mal überlegen. Ah ja, ein Thema auch noch, immer die Software-Updates machen. immer auf dem aktuellen Stand haben, weil gerade ob nun Apple, Android, wie auch immer, da gibt es ja immer ein Sicherheitsupdate und die haben natürlich auch schon so ein Sicherheitsscreening mit drin, aber auch dort werden sie ja, zum Teil sind sie vor Angriffen nicht geschützt und verändern dann irgendwelche Lücken. Und deswegen ist auch das ganz wichtig, das zu machen und vielleicht auch ein Antivirusprogramm zu haben. So, ich glaube, das war jetzt schon ein bisschen was.
Ja. Und was du auch noch gesagt hast im Laufe des Gesprächs, waren Passwörter regelmäßig verändern und vor allem sicher verwalten. Sein Konto einmal die Woche checken, um überhaupt Unregelmäßigkeiten auch festzustellen.
Und ein Überweisungslimit nutzen.
Auch das. Ja?
Genau, gerne, weil man kann es ja einfach ändern. Ne? Wenn man doch mal eine höhere Zahlung machen muss, keine Ahnung, für einen Urlaub, dann setzt man es einmalig hoch und dann reduziert man es wieder. Aber hier hohe Überweisungslimits von 20, 30, 40, 50.000 Euro braucht keine Person in der Regel so wirklich für den Standardzahlungsverkehr.
Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle ein paar To-Dos oder zumindest Überprüfungen, die wir jetzt mal wieder anstellen könnten. Und damit vielen Dank, Svetlana. Ich glaube, wir haben eine gute, umfassende Folge einmal zum Thema Sicherheit gemacht und bei Fragen immer gerne uns auch noch kontaktieren.
Auf jeden Fall und ich wünsche euch allen eine sichere Bewegung im Netz. Na? Wir wissen ja jetzt, wie es geht.
Super, danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.